Hallo, liebes Publikum, da sind wir wieder mit dem Cybertango, dem echten Trust-Podcast. Heute zu dritt, aber ich beginne mal mit dir, Axel. Du bist in Bonn.
Ja, hallo Stefan, ich bin in der Tat bei einem Kunden in Bonn heute. Es halt etwas, es tut mir leid, aber ich durfte hier bei einem Kunden in der Tat auf der Vorstandsetage einen Besprechungsraum in Beschlag nehmen und ja, freue mich auf diesen Podcast. Wie du gesagt hast, wir haben einen Gast, Stefan. Wer ist das denn?
Genau, der kann sich auch direkt selber vorstellen. Andreas, willkommen im Cybertango. Stell dich gerne mal vor.
Hallo und auch einen wunderschönen guten Nachmittag. Ja, ich bin Andreas Kutula, Gründer und Geschäftsführer von der Bitzi. Wir sind eine Firma, die Software prüft und bewertet. Und wir arbeiten schon seit einiger Zeit mit euch zusammen in vielen verschiedenen Projekten.
Das ist korrekt. Und das sind in der Regel auch durchaus spannende Projekte. Wir haben uns heute einen Themenschwerpunkt rausgesucht. Hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon mal angekündigt. Cyber Resilience Act, CRA. Da sind wir auch an verschiedenen Stellen schon unterwegs. Wir hatten auch schon mal berichtet über das Projekt, was wir bei der G-Data vorantreiben. Aber genau zu diesem Thema gibt es ja doch eine große Schnittstelle unserer beider Tätigkeitsschwerpunkte. Und es wäre mal cool, wenn du mal ausholen könntest, was ihr da so treibt zum Thema CRA, was da gerade im Moment von eurer Seite am Start ist. Erzähl doch mal, was macht ihr da eigentlich genau?
Ja, ich würde da ganz gern ein klein bisschen ausholen. Und zwar haben wir zu diesen Softwareprüfungen, die wir ja schon sehr lange machen, haben wir schon, ich habe vor 15 Jahren angefangen, Software Composition Analysis zu machen. Also das geht darum, dass man genau verstehen möchte, was für Bestandteile sind in einer Software drin. Das ist ja oft nicht nur der selbstgeschriebene Code, sondern ganz viel Open Source Komponenten oder irgendwelche kommerzielle Anteile. Und vor ja, fast 15 Jahren haben Konzerne schon angefangen, genau wissen zu wollen, was ist da alles drin. Man entwickelt Software heute so, dass man eben vieles wieder benutzt, was schon da ist, eben auch diese Open-Source-Komponenten, die dann in ein Produkt eingebaut werden können. Das macht einen schnell. Man kriegt qualitativ hochwertige Software. Und von einem typischen Softwareprodukt sind es mittlerweile fast 60-90%. Was eben diese Open-Source-Komponenten sind.
Das heißt, ihr könnt diese Blackbox öffnen und transparent machen, was eigentlich drin ist.
Genau, da haben wir schon vor vielen Jahren eben diese Scanner gebaut. Und da kommt jetzt dann der CRA ins Spiel. Und zwar hat der genau zur Anforderung, dass ich ja so ein Risikomanagement machen muss, um zu verstehen, wo könnten in meinem Produkt Sicherheitslücken sein. Und genau dafür brauche ich wieder dieses Software Composition Analysis. Und das können wir eben sehr auf technischer Ebene sehr tief machen und erkennen sehr gut, welche Produktbestandteile da drin sind.
Passiert das dann quasi auf einer Quellcode-Ebene oder kann ich das auch, ich sag mal, als Außenstehender und potenzieller User eines Softwareproduktes bei euch beauftragen?
Also es ist am besten, wenn man den Quellcode hat, dann können wir die genauesten Analysen machen. Mhm. Wir haben es aber oft so, dass ein Kunde nur einen Container hat oder er hat halt nur Binärdateien. Die können wir zu einem Stück weit auch untersuchen und finden da auch Bestandteile mit drin.
Ihr seid, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit einem EU-Projekt auch tiefer eingestiegen in das Thema. Könntest du auch dazu mal den Zuhörern erläutern, was es damit auf sich hat?
Ja, die EU hat ja diesen Cyber Resilience Act herausgegeben oder erlassen, weil man sichere Produkte haben will, weil man bessere Cyber Security haben will. Und um das Ganze umzusetzen, gibt es eine ganze Reihe von Anforderungen, die alle Firmen, die digitale Produkte bauen, erfüllen müssen. Und für große Konzerne ist das relativ leicht zu stemmen, aber gerade für KMUs, kleine und mittlere Firmen, sind das eine ganze Reihe von Themen, die ich zusätzlich zu meinem Tagesgeschäft, das mich schon einspannt, auch noch machen soll. Und das ist einfach nicht zu stemmen Das hat die EU auch gemerkt und möchte die Firmen unterstützen und hat daher ein großes Programm ausgeschrieben, wo es darum ging, wie können denn KMUs unterstützt werden mit Verfahren, mit Werkzeugketten. Und das haben wir zusammen mit einem Konsortium gewonnen und haben da jetzt in den letzten 2 Jahren eine Werkzeugkette und verschiedene Tests bereitgestellt, die Firmen eben helfen, das schneller umzusetzen. Das Schöne ist, die EU hat das schon vorfinanziert. Also die Firmen können das kostenlos einsetzen und der ganze Code, den wir erzeugt haben, den gibt es auch als Open Source. Wow. Den kann sich natürlich jeder selber installieren.
Also das heißt, da kann jeder partizipieren, das ist ja interessant.
Genau. Axel, das wollte ich nicht unterbrechen. Nee, mir kam nur so in den Sinn, das ist also ein durchaus konstruktiver Ansatz, um entsprechende Unternehmen zu unterstützen und jetzt nicht, ich sag mal, der böse Kontrolleur mit erhobenem Zeigefinger, euer Ansatz.
Genau, das ist ja auch wo die EU unterstützen will. Man will ja sichere Produkte haben, man will ja nicht alle Firmen jetzt gleich bestrafen. Und also in diesem Projekt haben wir, das sind 3 große Bereiche, die wir gemacht haben. Das erste ist, es gibt so Selbstchecklisten im Internet. Also die Webseite ist octet.eu, ganz wichtig mit 2 C und einem T. Und das erste bei diesem Selbstcheck kann eine Firma feststellen, bin ich überhaupt betroffen? Und der Cyber Resilience Act betrifft ja alle Firmen, die digitale Produkte herstellen, die irgendwie kommunizieren können mit dem Internet. Ausgenommen sind aber Produkte, die schon irgendeiner anderen Regelung unterliegen, wie zum Beispiel jetzt, wenn es eine Fahrzeugregelung gibt oder im medizinischen Bereich oder auch in der Schifffahrt, da gibt es schon andere Regeln. Also mit diesem ersten Check kann ich mal selber feststellen, bin ich überhaupt betroffen oder nicht. Dann gibt es einen zweiten Bereich, das ist eine Lückenanalyse oder Gap-Analyse, wie man neudeutsch sagt. Die stellt viele Cybersecurity-Fragen, die kann ich auch alle anklicken und am Ende kommt dann raus eine Liste mit Themen, die ich noch angehen muss. Und also ich sehe dann sehr schön in so Grafiken, was ich schon alles erfülle und was vielleicht noch fehlt und kann daraufhin dann praktisch meine Prozesse, mein Berichtswesen, Verträge kann ich dann anpassen. Um dem Cyber Resilience Act gerecht zu werden. Und der dritte Teil, das ist dann die Werkzeugkette, wo wir viel mitgearbeitet haben, die meinen Quellcode untersucht und dann feststellt, welche Komponenten sind da drin und gleichzeitig rauskriegt, was für Sicherheitslücken sind denn in diesen Komponenten drin. Und das kann man regelmäßig durchlaufen lassen. Also der Cyber Resilience Act, der erfordert ja, dass man gravierende Sicherheitslücken innerhalb von 24 Stunden meldet. Mhm. Wenn ich dann einmal täglich das durchlaufen lasse, dann sehe ich immer, hier gibt es eine neue Sicherheitslücke und kann prüfen, ob die dann in meinem Produkt wirklich ausgenutzt werden kann und gegebenenfalls dann die Meldung erstellen und auch einen Patch dann rausgeben dazu.
Spannend. Also der Kunde kann das in großen Teilen selbstständig machen. Er kann sich aber auch von euch, von der BITSI quasi an die Hand nehmen lassen und da durchführen lassen.
Genau, wir haben da Beratung dann drumherum. Dieses Octet-Paket ist ein fertiges Paket, mit dem Kunden selbstständig alles machen können. Wenn sie das nicht wollen oder keine Zeit dazu haben oder noch Unterstützung brauchen, dann können die sich gerne an uns wenden. Wir haben auch ein paar Produkte dann noch oben drauf gebaut, die es dann noch einfacher machen oder noch schöner oder auch eine KI, die dann schon Empfehlungen gibt, wie kriege ich denn so eine Sicherheitslücke wieder weg.
Und kann ich damit so eine vollständige CAA-Compliance herstellen oder gibt es da noch irgendwelche offenen Flanken?
Also der CRA, der betrifft ja sehr viele verschiedene Bereiche. Ich muss ja auch schon angefangen beim Design von meinen Produkten, dass ich sicherstelle, dass die das so Security by Design, dass die sicher entwickelt sind. Es gibt sehr viel Berichtswesen. Und das Ganze, das muss ich in meiner Firma selber umsetzen. Das kann diese Werkzeugkette nicht.
Das ist ja auch das, was wir immer wieder tun, wenn wir den Kunden unterstützen. Im Grunde treffen wir hier auch mit der Frage von Axel auch genau die Schnittstelle, ne, wo wir uns super ergänzen können.
Genau, weil das ist nicht Teil von Octet.
Ja. Sag noch mal was in dem Kontext, fällt immer wieder auch der Begriff S-Bomb. Software, Bill of Materials sind ja immer so Schlagworte, Abkürzungen, Anglizismen, die nicht jeder direkt auf Anhieb verstehen kann. Kannst du noch mal erläutern, was sich hinterm S-Bomb eigentlich verbirgt?
Ja, eine S-Bomb ist eine einfache Teileliste. Ich vergleiche das ganz gerne immer mit, wenn ich zum Beispiel in irgendeinen Supermarkt gehe und mir ein Müsli kaufe, dann habe ich irgendwo die Liste von den Zutaten und kann dann sehen, was ist da alles drin? Bin ich gegen irgendwas allergisch, dann kaufe ich das Produkt eben nicht oder suche nach was anderem. Mhm. Und genauso ist die S-Bomb eine Teilliste von einer Software. Und wenn da jetzt was drin ist, Sicherheitslücken zum Beispiel, dann kann ich entscheiden, ich nehme das nicht oder ich muss mir überlegen, wie kriege ich die dann weg.
Ein schönes Bild, ja, mit der Teileliste.
Anderer schöner Vergleich ist aus der Automobilindustrie. Also ein Autohersteller, der weiß ja ganz genau von der Hardware, die er verbaut, von jeder Schraube, von jedem Stückchen Stoff, wo kommt es her, welcher Lieferant, in welchen Fahrzeugen wurde es eingebaut. Wenn es irgendwo mal ein Problem gibt, dann können direkt die Nutzer von dem Fahrzeug angeschrieben werden. Man sagt, Achtung, dein Tankdeckel hat zum Beispiel ein Problem, fahr mal bitte in die nächste Werkstatt und lass den austauschen. Und bei Software ist es halt eben oft so, dass man noch gar nicht genau weiß, was ist denn da alles drin, weil die Entwickler alles Mögliche zusammengebaut haben. Und die S-Bomb, die ist genauso eine Teileliste wie bei einem Fahrzeug, dass ich eben genau weiß, wo kommen die unterschiedlichen Softwareteile her.
Super. Damit wenn kann, glaube ich, auch jeder was anfangen.
Ja, jetzt würde ich gerade da noch einmal nachbohren. Wenn ich habe das verstanden, auch mit eurem Ansatz, dass man über diese Kompositionsanalyse feststellen kann, welche Teile da drin sind. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich so ein gewöhnlicher, man mag mir das nachsehen, Softwareentwickler bin, habe ich überhaupt noch eine Chance bei den heutigen Toolsets, die ja auch durchaus sehr komplex sein können, eine S-Bomb zu erstellen, ohne dass ich vielleicht auf Unterstützung wie durch euch zurückgreife.
Und ich schiebe noch einen nach, das Thema KI und Softwareentwicklung. Wie greifbar ist das denn dann noch, wenn du da mal erzählen könntest, wie ihr das seht und bewertet?
Ja, es sind zwei Themen, die aufeinander aufbauen. Also wenn wir eine Software anschauen, das ist immer ganz interessant, wenn wir einen Kunden fragen, was hast du denn alles eingebaut, dann kommen in der Regel so 50 bis vielleicht 100 Komponenten. Wenn man dann reinschaut, finden wir garantiert über 1000 bis 3000. Oft Faktor 10 bis 30 bis 50. Und das ist der Fall, weil jede Komponente, die ich einbaue, die kann so viele Abhängigkeiten haben oder selber aus vielen kleinen Teilen bestellen oder einzelne Code-Schnipsel drin haben, die irgendwo anders her kopiert wurden. Die muss man alle anschauen, wenn man genau wissen will, gibt es hier Sicherheitslücken in meinem Produkt. Also ein Entwickler kann das ohne Werkzeuge nicht selbstständig machen, wage ich mal zu behaupten. Also er braucht irgendein Werkzeug. Es gibt da eine ganze Reihe, wie zum Beispiel eben auch bei dem Octet. Wir haben die nicht alle selber neu geschrieben. Da gibt es dann einen Scancode und Fossology und ORT. Das sind alles Open-Source-Produkte. Es gibt auch eine ganze Reihe von kommerziellen Produkten, die man nehmen kann. Aber ohne die würde ich behaupten, geht es nicht. Und bei der KI ist jetzt ein ganz spannender Fall, weil die KI, die ist in der Softwareentwicklung angekommen. Also man kann heute so viel schneller Software entwickeln, wenn man KI verwendet, dass man eigentlich gar nicht mehr darum herumkommt. Mhm. Und eine KI kann das sehr gut, weil sie angelernt wurde an Open Source. Und die hat praktisch bei dem Training von der KI wurde der ganze Open Source verwendet. Und mit dem hat die das gelernt. Und das hat jetzt zur Folge, dass der Code, den die produziert, das sind natürlich Bruchstücke von dem, was ursprünglich mal in die reingegeben wurde zum Lernen. Da sind die gleichen Sicherheitslücken, die gleichen Risiken auch wieder drin. Deshalb muss ich den Code genauso untersuchen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil ich habe eben nicht mehr diese ganzen Komponenten, also keine großen Teile, die man direkt sieht, was mit eingebaut wurde, sondern es sind eben, das heißt dann Fragmente oder Code-Stückchen. Und die guten Scanner, die können die auch rausbekommen. Und
das beruhigt mich wieder ein bisschen. Das beruhigt mich durchaus, weil ich komme gerade aus unserer konzerninternen KI-Schulung. Die hatte ich bis eben. Und da wird ja schon auf nicht nur die Chancenseite, sondern auch die Risikoseite sehr stark fokussiert. Und gerade da hilft es ja sehr, wenn man doch in der Lage ist, eben unter die Haube zu gucken und das Ganze nochmal zumindest einigermaßen transparent zu machen.
Ich habe hier noch einen ganz spannenden Einwurf von aus unserer Niederlassung in den USA. Da war ich vor 2 Wochen. Und hier in Deutschland ist ja oft so, dass man auf diesen KI-generierten Code noch etwas kritisch schaut und guckt, was kann der alles für Probleme haben? Habe ich da irgendwelche Compliance-Sachen, die ich noch beachten muss? Oder wo kommen Sicherheitslücken? Und darf ich das überhaupt alles verwenden? Da ist man eher vorsichtig. In den USA waren wir auf ein paar Veranstaltungen, das ist genau andersrum. Da schreiben die Firmen ihren Entwicklern mittlerweile vor, dass die KI verwenden müssen, weil die eben so viel schneller sind und dann eben im Nachgang prüfen sollen, dass es in Ordnung ist. Genau umgedreht zu
So
dem.
verschieden sind die Welten.
Ja,
Ich
das ist
würde.
aber, ich finde, ein Vorteil für die USA, weil die dadurch viel schneller sind. Und dann müssen wir schauen, dass wir da nicht abgehängt werden.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch eine Mentalität. Die Amerikaner probieren dann einfach erstmal Dinge aus und tun, während man in Deutschland und Europa erstmal versucht, Dinge zu reglementieren, bevor überhaupt mal irgendeiner war, irgendwo mit konkreter Erfahrung gesammelt hat. Ich glaube, das ist schon ein Thema, bin ich völlig bei dir, Andreas.
Bedenkenträgertum ist hier groß und da versuchen wir ja auch immer wieder in den Projekten, ich sag mal, zu vermitteln und den vernünftigen, tragfähigen Kompromiss dann auch zu finden zwischen dieser Risikoabwägung und dem, was an riesigen Chancen, in dieser KI-Welt steckt. Das
Ja,
ist
genau.
schon bezeichnend. Ich würde noch mal kurz einen kleinen Ausflug machen in die Regulierungswelt oder die Regulierungsaspekte des CAAs, weil da erleben wir das so, im Moment steigt die Anfragedichte zu dem Thema CAA ziemlich an. Wir haben uns ein bisschen gewundert, hatten ja sehr früh ein erstes Projekt, über das wir berichtet haben, und dann war es lange Zeit doch relativ still, obwohl dieser Stichtag Ende 27 ein ziemlich harter Block eigentlich ist, ein sehr harter Anschlag ist. Wie habt ihr das denn eigentlich so erlebt, wie sich dieser Regulierungsimpuls bisher so am Markt ausgewirkt hat?
Ja, ich glaube, viele Firmen, die sind überschwemmt von verschiedensten Regulierungen und sehen dann nur das CRA, ach, der gilt ja ab Ende 27, da habe ich noch Zeit. Was aber ganz wichtig ist, ist zu sehen, diese Berichte, also dass ich schwere Schwachstellen schon melden muss, der gilt schon ab 11. September 2026. Also das sind jetzt nur noch wenige Monate bis dahin. Und wenn ich so eine Software Composition Analyse machen muss von meinem Code, die kann oft Wochen oder wenn der Code sehr groß ist, auch mal ein paar Monate dauern. Also da ist jetzt schon höchste Zeit, dass man das umsetzt. Und wir sind auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs, einfach um das Bewusstsein zu schärfen, dass man das jetzt umsetzt, dass man anfangen muss. Also dass man nicht warten kann bis Ende 27.
Ja. Veranstaltung ist ein super Stichwort. Wir sind auch zusammen demnächst unterwegs, ne? Mit diesem
Richtig.
CAA Summit.
Ist nicht mehr so weit weg.
Genau.
Wann haben wir den? Der findet in München, glaube ich, statt, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, und zwar ist er am 7. und 8. Juli in München.
Da werden wir dann auch noch über die üblichen Kanäle und Social Media reichhaltig zu informieren. Da sind Kollegen von euch und von uns aus der Beratung mit dabei, die sich auf das Thema spezialisiert haben. Und ich denke mal, so wenn ich im Moment die Anfrage und Projektstartliste sehe, dass das eine relativ volle Veranstaltung werden wird. Was uns natürlich freut, denn so soll es sein. Denn unsere Erfahrung ist immer, dass man gerade, wenn man früh in diesen Projekten Erfahrung gesammelt hat, dann jedem nächsten Projektaspiranten auch weiterhelfen kann, eben mit diesem Erfahrungsschatz.
Das ist nochmal interessante Erfahrung aus den USA hier dazu. In den USA sind ganz viele Firmen, die gar nicht hier direkt in Deutschland oder in Europa verkaufen, aber die wissen, die sitzen irgendwo in der Zulieferkette mit drin. Und die müssen ja auch alle dem CRA genügen. die fragen schon sehr viel an und sagen, ich muss hier alle Daten bereitstellen, so dass es keine Probleme gibt und ich weiter Zulieferer sein kann. Die wollen jetzt schon wissen, welche Komponenten habe ich, welche Sicherheitslücken, und die haben ihre S-Bombs und haben ihre Software damit schon sauber gemacht.
Wow. Ja, und ich habe auch noch eine interessante Überschneidung gesehen bei den Kunden, die sich im Rahmen der Komponenten der Industriesteuerung mit den Themen befassen, die also wegen der IEC 62443 zum Beispiel in so einer Art Gap-Analyse sind und schauen, wo sie da stehen, dass man dann sehr schnell auch auf das Thema CAA zu sprechen kommt und das auch manchmal interessanterweise dann vorzieht. Also es gibt da ja, wie immer verschiedene Wege, die zum Ziel führen und auch verschiedene Ausgangslagen. Und im Moment, wie gesagt, verdichtet sich das auch aus dem Sektor heraus in Richtung CAA. Von daher eine recht spannende Zeit. Was würdest du uns denn so für die nächsten gemeinsamen Projekte hier noch für die Zuhörer auch mit auf den Weg geben? Also ich glaube, wie wir es bei NIS2 haben, so Betroffenheitsanalyse, die man ja auch selbstständig durchführen kann, ist doch dann schon mal ein super Ansatzpunkt, ne? Um überhaupt mal zu schauen, ob einen das wirklich tangiert und dann die nächsten Schritte abzuschätzen.
Genau, das würde ich jedem empfehlen. Einmal schauen, bin ich betroffen, und wenn ja, vielleicht auch so eine Gap-Analyse machen. Die Gedanken, ja. Ich muss auch durchklicken auf dieser Octet-Webseite. Und dann weiß ich schon, vielleicht habe ich schon alles aufgesetzt oder vielleicht fehlen nur noch einzelne Teile oder es fehlt noch ganz viel. Aber dann kann ich zumindest mal einen Plan machen.
Also ich habe auch eben gerade schnell auf die Octet-Seite draufgeschaut, muss ich ja sagen, als du die erwähnt hattest, Andreas. Und ja, ich meine, die ist ja durchaus sehr konstruktiv. Also ich glaube, damit kann man auch durchaus zurechtkommen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man allein es dann doch nicht schafft oder nicht die Kapazität dafür hat, dann, ich denke, muss man halt auch schauen, entsprechende Hilfsangebote irgendwie zu suchen.
Und ja, es gibt auch Kunden, die sagen, wir wollen das gar nicht machen. Das ist so außerhalb von unserem Geschäft. Mhm. Die kaufen das einfach ein und
haben es dann erledigt. Ja, da steht ja jedem frei und ihr steht da zur Verfügung. Ja. Und wir in dem besagten Umfeld, wenn es um die regulative Konformität und sonstige Dinge geht, ebenso. Und da finden wir ja auch immer wieder gut zusammen. Ja, hör mal, dann bedanke ich mich für deine Teilnahme heute und diesen kleinen Ausflug in dieses hochinteressante EU-Projekt und das, was da rausgekommen ist.
Ich fand es sehr spannend, danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir sehen uns spätestens in München, aber wahrscheinlich dann auch noch mal vorher in den jeweiligen Projekten. Wunderbar. Axel und Andreas, macht's gut.
Ja, ihr auch. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis bald.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.